EduTalk Neuwied, der Podcast rund um digitale Medien in der Schule.
Herzlich willkommen zum EduTalk Neuwied, zur Folge Nummer, wo sind wir, Pascal?
Sieben.
Ja, heute wieder mit Pascal Tepelmann.
Hallo.
Und als Gast Andrea Schmidt.
Hallo.
Hallo von Medienbildung in Mainz. Und mit dir hatten wir ja schon die 6. Folge gemacht und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, dich holen wir direkt nochmal mit dabei.
Ja, ich habe mich eingekauft hier.
Genau. Wir sind auch gar nicht so teuer, also für alle, die auch mal möchten. So viel nehmen wir dafür gar nicht. Ja, Thema heute, Unterrichtsszenarien, Unterricht digital unterstützen. Ich will nicht hoffen, dass es nochmal zu großflächigen Unterrichtsausfällen oder Schulschließungen kommt oder wir nochmal ganz in den Lockdown müssen. Aber unabhängig davon haben wir jetzt ja 2 Jahre lang Erfahrungen sammeln können, wie wir Unterricht digital unterstützen können. Sei es in Präsenz, sei es in hybrider Form, manchmal auch als Blended Learning, also teilweise online gestützt, teilweise in Präsenz. Oder halt auch, wenn es sein muss, komplett in online. Was brauchen wir? Was brauchen wir in der Schule? Was brauchen wir zu Hause? Was sind eure Erfahrungen? Und womit habt ihr gearbeitet oder würdet gerne arbeiten? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Weil es ist ja tatsächlich so, Politik, was ich auch richtig finde, sagt immer wieder, Präsenzunterricht ist ganz, ganz wichtig. Ich will nicht immer sagen, der wichtigste Punkt, aber es ist auf jeden Fall wichtig für die ganzen sozialen Kontakte und das ist echt, echt so entscheidend. Aber es ist ja natürlich auch, und das kennt ihr beide wahrscheinlich aus dem Schulalltag auch, auch ohne Corona, da fällt mal ein oder mehrere Lehrkräfte aus und schon kommt eine Klasse in die Schule und hat, weiß ich nicht, 5 von 6 Stunden Vertretungsunterricht. Und da ist halt die Frage, mit den ganzen Erfahrungen, die wir jetzt haben, lässt sich sowas dann bei höheren Klassen zum Beispiel nicht auch mal dann so einrichten, dass man eigentlich relativ kurzfristig spontan sagen kann, es ist egal, ob ihr in der Schule seid oder ob ihr zu Hause seid und wie könnte sowas aussehen. Präsenzunterricht. Andreas, wie sieht es bei euch an der Schule aus, ausstattungsmäßig? Was habt ihr jetzt so im Laufe der Pandemie in der Schule alles anschaffen können, auch über die Digitalpaktgelder?
Ja, es ging bei uns tatsächlich schon ein bisschen früher alles los. Eigentlich mit Digitalpakt oder knapp davor haben wir den Glasfaseranschluss bekommen. Sind jetzt relativ weit, also wir haben viele mobile Endgeräte, wir haben in jedem Raum, aber auch schon früher durch den Förderverein Fernseher hängen, Computer und Apple TVs in den Fachräumen oder manch anderen Räumen, Kurzdistanzbeamer auch mit Computer und Apple TV auch. Und haben jetzt ganz neu, was heißt neu? Ich glaube, Ende letzten Jahres die Lehrerendgeräte Digitalpakt 4 bekommen, die erste Runde. Waren wir, glaube ich, bei 55 Geräten und jetzt kommt nochmal ein zweiter Schwung in diesem oder nächsten Monat dann. Ja.
Das heißt, in der Schule selber seid ihr dann eigentlich, ich sag mal, super aufgestellt, ne? Also, ihr habt die Präsentationstechnik, ihr habt dann die dienstlichen Endgeräte, wobei vorher haben wir es halt als Lehrer mit den privaten Endgeräten gemacht, aber jetzt haben wir halt dann die dienstlichen Endgeräte und eure Leitung hält das Ganze wahrscheinlich auch dann gut aus.
Ja, also wir hatten schon am Anfang immer mal wieder Probleme gehabt, auch da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. So, viele Schulen haben ja ein Schulportal oder eine Plattform, eine Cloud, wie auch immer. Da gab es schon immer hin und wieder oder gab es mal Probleme. Ansonsten funktioniert das schon, wobei man natürlich bedenken muss, wir haben jetzt bei uns so um die 100 Lehrer plus 2 Tablet-Jahrgänge komplett. Nächstes Jahr kommt dann der 3. dazu plus alle Koffergeräte in jedem Jahrgang. Also da sind schon ein paar hundert Geräte gleichzeitig im Netzwerk. Je nachdem, was man dann da macht, belastet das schon etwas die Leitung. Wir haben aber auch noch so einen Caching-Server, der die Daten alle nochmal zwischenspeichert. Gerade so, wenn jetzt mal ein Schüler auf die Idee kommt, eine App zu updaten oder was anderes zu machen, das wird dann zwischengehalten und belastet dann nicht direkt die Internetleitung.
Ja. Ja. Gibt es denn irgendwas, was du dir noch wünschen würdest?
Ganz ehrlich, nein. Ich weiß das sehr zu schätzen an unserer Schule und wir waren da immer sehr sehr weit vorne gewesen auch, also zumindest seitdem ich an der Schule bin. Hatten auch früher schon Laptopwagen gehabt, mehrere, die man sich ausleihen konnte. Die haben wir zwar immer noch, aber die werden nicht mal so stark genutzt. Gibt tatsächlich nichts, was ich mir wünschen würde, außer dass vielleicht manchmal das Internet ein bisschen stabiler läuft, aber das ist auch Meckern auf ganz hohem Niveau. Also ich glaube, da gibt's Schulen mit größeren Problemen.
Ja.
Statt den Laptop wegen, würden stattdessen dann mehr iPads genutzt oder was ist jetzt
Ja,
eure
genau. Statt den
Strategie?
Laptop wegen werden eigentlich jetzt primär die iPads genutzt. Ich würde mir aber auch nicht mehr iPads aktuell wünschen, weil wir für jeden Jahrgang, also für 4 Klassen, haben wir einen Koffer. Das ist super. Ne? Also eigentlich teilen sich ein Koffer nur 4 Klassen. Und das haben wir von der 5 bis zur 10. Und wir haben noch zusätzliche 2 Koffer im Fachtrakt. Das ist bei uns so ein bisschen separiert von den anderen Räumen, wo Chemie, Kunst, Physik, Bio und so weiter ist. Da gibt es auch nochmal 2 Räume. Und ich richte gerade noch einen Projektkoffer ein, also dann noch sogar noch einen Koffer mehr, den man sich dann für ein Projekt über einen längeren Zeitraum ausleihen könnte. Ja, und da haben wir schon sehr, sehr viel. Ist ja auch alles Arbeit, sich da ein bisschen drum zu kümmern. Das mache ich zum Glück auch nicht alles alleine und werde auch gut unterstützt. Ja, müsste nicht mehr sein aktuell, muss ich sagen. Ich glaube, so kann es erstmal bleiben und ein bisschen festigen, das, was man jetzt angeschafft hat. Also, ne, ist ja nicht nur diese ganze, was haben wir, sondern wir wollen es ja auch nutzen. Ja, und das ist ja auch ganz wichtig, dass man dann da ein bisschen Sicherheit kriegt, mit der Ausstattung auch mitzuhalten, ja, dass man da mitarbeitet, ja.
Ich hätte jetzt gedacht, da kommt sofort von dir, was wünschst du dir noch, dass die Schüler auch eine 1:1-Ausstattung haben, also quasi jeder Schüler sein
Ach
eigenes
so,
Endgerät.
ja, also ich sage mal, in der Oberstufe haben wir das ja bei uns. Auch ein
Ja.
bisschen ein Sonderfall, viele starten ja in der 7 mit Tablet-Klassen dann meistens aber nur. Wir haben uns dann dagegen entschieden, bin auch eigentlich ein ganz großer Fan davon, in der Oberstufe zu starten. Dann würfeln sich ja teilweise auch die Kurse nochmal neu zusammen, die Klassen setzen sich neu zusammen. Es kommen auch ein paar Externe nochmal dazu, ein paar gehen dann auch ab. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass man, ah, es ist Überzeugung, ich glaube, in der Oberstufe kann man mit Tablets deutlich produktiver arbeiten als in der Mittelstufe. Ja. Ich sag mal, vielleicht ab der 9 könnte ich es mir gefallen lassen oder ab der 10. Davor finde ich es nicht schlecht zu haben. Wir haben die Koffer, wir können uns die ausleihen und das ist natürlich auch ein Prozess. Ne? Wenn die Kinder von der 5 bis zur 10 gegangen sind, da hatten die schon so viele Berührungspunkte mit den Endgeräten, dass man dann in der Oberstufe sagen kann, da ist schon eine gewisse Methoden-, Medienkompetenz vorhanden und die können dann auch ganz anders damit arbeiten, als sie kommen in die Oberstufe und haben noch nie ein Gerät in der Hand gehabt und wissen, wie funktioniert das denn überhaupt. Ja?
Ja, genau.
Das sehe ich halt schon als großen Vorteil und ich glaube auch in der Oberstufe hat man da ein bisschen weniger, oder bei älteren Schülern, es muss ja nicht nur die Oberstufe sein, hat man dann natürlich weniger Probleme mit, es werden irgendwelche Bilder vielleicht rumgeschickt oder es wird nur gespielt mit den Geräten. Also ne, die sind einfach, wir haben ein bisschen mehr Reife, ein bisschen mehr Erwachsensein und wenn die in der Oberstufe sind oder ältere Schüler und die gehen dann vielleicht später an die Uni oder woanders hin, dann wissen sie, wie kann ich produktiv mit so einem Gerät arbeiten und das können sie dann auch genau nutzen und weiter einsetzen. Ja.
Ja, spannend. Ich frage mal Pascal, bist ja an deiner Schule auch an einer Schule, die sehr lange schon im Geschäft ist, was das Arbeiten mit iPads, mit digitalen Medien angeht, was Internetleitung angeht. Ich glaube, während viele Schulen noch sich überhaupt irgendwas wünschten, hattet ihr, glaube ich, schon 3 Anschlüsse, ne? Also ich glaube, ihr hattet schon eine Dreifachleitung seit Jahren gehabt, um die ganzen iPad-Klassen überhaupt abbilden zu können.
Ja, da sind wir tatsächlich ganz weit vorne mit dabei und waren auch schon relativ gut vernetzt. Hatten ja auch schon
Ja.
relativ viele iPads auch schon vor 10 Jahren und ja, das wird alles sukzessiv weiterhin ausgebaut, ja.
Gibt es denn bei dir was, was du dir wünschen würdest? Also ich kenne ja die Schule auch von zwei, drei Veranstaltungen, die wir da mal hatten und also Beamer gab es, Apple TV, das war ja, als ich angefangen habe, auch an Schulen was zu machen, war das immer so ein Highlight, wenn ich zu euch gekommen bin, nach Dierdorf, weil da war einfach alles da und ich brauchte nur mein iPad auszupacken oder den Mac auszupacken und ich war sofort am Beamer. Das war schon eine super Ausstattung. Gibt es da noch was, wo du sagen würdest, so, ah, das würde jetzt noch fehlen, so aus deiner Sicht?
Wo wir tatsächlich gerade tatsächlich große Schwierigkeiten haben, ist, dass oftmals das Internet von der Geschwindigkeit sehr wechselhaft ist, wie schnell das ist. Mal funktioniert super gut, mal fast gar nicht, oder dann bricht plötzlich die Verbindung zum Apple TV ab. Ja, das sind so Sachen, seitdem wir unser Internet umstrukturiert haben, dass es da jetzt etwas mehr Schwierigkeiten gibt. Und das wäre schön, wenn das bald gelöst werden würde. Aber ansonsten fühlen sich die LehrerInnen, glaube ich, sehr happy mit der Ausstattung, die wir soweit haben. Das sind 50, 60 iPads pro, also für unsere 800 Schüler. Und zusätzlich haben wir ja noch einige iPad-Klassen, die ja auch schon die 1 zu 1 Ausstattung haben und dementsprechend ihre eigenen Geräte dabei haben.
Ja, das könnte so ein Effekt sein. Ich weiß nicht, wie es, kann der Andreas vielleicht gleich noch was zu sagen, aber das habe ich bei mir in der Schule auch gesehen. Wir hatten nicht also wir hatten jetzt schon eine recht gute Ausstattung in den letzten Jahren, in jedem Raum Beamer und so zwei, drei Apple TVs waren schon da. Ansonsten haben wir halt sehr viel mit Laptops beziehungsweise Klassenrechnern gearbeitet gehabt, die an den Beamer dranhingen. Das mit den iPads, mit den Tablets, das ist jetzt quasi auch erst im Zuge von Corona so reingeschwappt. Also wir hatten als Medienkompetenz macht Schule die typischen Laptop-Koffer, die man nutzen konnte. Und das war eigentlich so der Kern des Ganzen, immer noch mit den Computerräumen. Und das war halt so eine Struktur, alte Schulgebäude, 60er Jahre. Dann hat man hier mal ein Kabel verlegt und da mal vier Kabel verlegt und da mal wieder noch einen kleinen Patchschrank hingestellt. Und als dann aus den Digitalpaktgeldern quasi mal so dieses Richtige mit WLAN, was es so vorher alles gar nicht gab, das gemacht werden sollte, da stellte man halt fest, so oh, diese über Jahre hinweg immer wieder in Abschnitten gewachsene Struktur, die sorgte echt für viel Probleme. Und das ist glaube ich, bei vielen Schulen, die sehr früh dran waren und aber gar nicht so die Gelder immer hatten, um das so zu machen, wie man es vielleicht in der Industrie machen würde, die dann mit vielen Kollegen und so Fachleuten wie Andreas dann vielleicht selber was gestrickt haben. Ich glaube, das hat zum Teil und sorgt immer noch jetzt dann quasi für Probleme, dass man jetzt dann die Flaschenhälse suchen muss. Weil das höre ich immer wieder mit dem, dass dann Netzwerkverbindungen doch zu langsam sind und man wieder gucken muss, wo ist noch irgendwo eine alte Leitung, die dazwischen hängt. Ja, das ist, glaube ich, dann jetzt auch mal so eine spannende Phase. Ne, Andreas, du sagst ja auch, ihr wart schon relativ lange dran. Wie sieht das bei euch aus? So ist die Struktur auch so langsam schrittweise gewachsen oder hattet ihr das dann relativ von Anfang an und habt gesagt, so jetzt machen wir es einmal und dann richtig?
Nee, das ist natürlich auch alles gewachsen, also viel durch Eigeninitiative. Ich kenne gar nicht den genauen Begriff wie so einen technischen Assistenten bei uns an der Schule, der sich um das Netzwerk kümmert und was da dranhängt. Also das ist ein Schulzentrum, da ist auch noch eine andere Schule mit dabei. Und wir hatten vor dem Digitalpakt hatten wir auch zwei Leitungen gehabt, zwei 200er Leitungen, glaube ich, und hatten auch schon flächendeckendes WLAN. Aber jetzt im Zuge von dem Digitalpakt wurde das trotzdem alles nochmal erneuert, weil das war auch schon ein paar Jährchen alt gewesen. Jetzt eine neue Leitung, Glasfaser, zwei Glasfaserleitungen und die Access Points wurden auch mal ausgetauscht, dass die lassen sich jetzt anders und besser verwalten. Unser Träger ist da in die Richtung, das zu zentralisieren und zu vereinheitlichen. Das heißt, in jeder Schule bei uns im Kreis hängt überall das gleiche Kurzdistanzbeamer, da hängt ein Apple TV, da ist das WLAN, die WLAN-Struktur gleich aufgebaut und auch die ganze, alles was so Schulverwaltung, Schulplattform, wo wir, glaube ich, später ja auch nochmal drauf kommen, ist auch alles vereinheitlicht. Das heißt, auch die Access Points, die dazugehören, das heißt, der Träger kann dann auch von deren Verwaltung aus auf bei uns zugreifen und das alles konfigurieren, wenn da mal irgendwo ein Problem ist. Ja.
Ja, genau, das ist bei uns auch so jetzt der Fall, ne? Also wir haben überall die gleichen Access Points hängen, die werden überall gleich gemanagt. Man kann bei jeder Schule drauf gucken, wenn irgendwo eine Störung vorliegt, welcher Access Point ist es, die Netzwerkstrukturen sind gleich. Das denke ich mir, muss auch so sein, sonst ist das auf Dauer
Naja,
Ja,
auf
gar
jeden Fall.
nicht
Und
haben.
vorher war das ja auch viel gewesen. Jede Schule, du hattest das ja auch so ein bisschen gesagt. Da gab es mal jemanden, der war motiviert oder der hatte Lust, der wollte, der hat da mal einen Access Point hingehangt, hat da mal ein Kabel verlegt, hat da mal einen kleinen Switch hingebaut. Ne? Und jetzt wird das mal alles ein bisschen vereinheitlicht. Ja? Dann gibt es natürlich immer mal wieder Kinderkrankheiten oder Probleme, dass irgendwas mit der Firewall nicht stimmt, dass das Apple TV nicht geht oder irgendein Port ist gesperrt und dann klappt das auch wieder mit dem Apple TV nicht. Das, glaube ich, das dauert immer ein paar Monate, aber irgendwann hat sich das dann auch eingespielt. Ich glaube, wichtig ist immer dabei, vielleicht als Tipp, sich nicht sagen, ah, blöd, es funktioniert nicht, sondern weitergeben an den Träger oder vielleicht mal beim Medienzentrum nachfragen, woran könnte das liegen? Weil alle Schulen, mit denen ich Kontakt hatte, die alle mal Problemchen hatten, waren das in der Regel Netzwerkprobleme, also dass da mal irgendwas falsch konfiguriert oder gesperrt war. Und das ließ sich alles bisher beheben.
Ja, genau, das denke ich auch, ne? Da immer mal einfach nachfragen. Ja, dass wir uns nicht zu weit entfernen. Also Präsenz in den Schulen, glaube ich, ist es relativ viel. Oh, da klingelt es im Hintergrund ganz
Entschuldigung,
stilecht.
ich sitze in der Schule. Das ist das Einzige, was ich nicht abstellen konnte.
Ich weiß, wo die Kabel laufen, ne? Du hast eine Kneifzange. Also Präsenz in den Schulen. Wir haben eigentlich genügend Endgeräte für Präsenzunterricht. Es muss nicht immer die 1:1-Ausstattung sein. Ich fände es cool, wenn es ab, ja, weiß ich nicht, wäre auch so, glaube ich, so der Fan von ab Klassenstufe 7 mit so einem eigenen Gerät. Bis dahin, Orientierungsstufe, weiß ich nicht, ob es schon ein komplett eigenes sein muss. Wir haben die Netzwerke, wir haben die Präsentationstechnik. Das heißt, wir können eigentlich heutzutage den Unterricht, den Präsenzunterricht super digital unterstützen. Ich switche mal ganz ans andere Ende, Online-Unterricht. Also, das haben wir jetzt nun auch zweimal mit den kompletten Schulschließungen und ich glaube, viele Schulen kämpfen auch gerade wieder mit Klassen, die in Quarantäne zu Hause sind. Das fand ich immer so ein bisschen lustig. Na, lustig ist das falsche Wort, aber wenn man gehört hat, dass die Politik immer dann gesagt hatte, ja, wir brauchen schnelles Internet, damit das Homeschooling funktioniert. Was nützt mir, ich sag mal, eine 10-Gigabit-Leitung in die Schule, wenn da keiner ist und alle zu Hause sitzen und wir bei uns hier auf dem Land da die Leitungen glühen und zusammenbrechen? Das heißt, in der Schule haben wir, glaube ich, die Aufgaben jetzt ganz gut erledigt. Die Problemchen werden sicherlich, die dann noch sind, in den nächsten Wochen und Monaten gefunden und beseitigt werden können. Was das zu Hause angeht, so, da bin ich einfach dann wieder, wenn ich einen Schüler online habe, das darf einfach heutzutage nicht mehr sein, dass der nur ein Handy hat, auf dem er irgendwas gucken kann oder machen soll. Ne, da fände ich es halt schön, es gäbe die Möglichkeit, zumindest so viele Geräte in der Schule vorzuhalten, dass jeder, der keine Möglichkeit hat, sich eins ausleihen kann. Auch da, glaube ich, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Aus dem Digitalpakt 2, die Schülerendgeräte, das hat, glaube ich, schon eine ganze Menge abgedeckt. Interessant ist es natürlich, was das Hybride angeht. Ja, auch Blended Learning hört man ja, gab es auch schon vor Corona. Das heißt, wie kann ich eigentlich teilweise digital und teilweise in Präsenz die Sachen miteinander verknüpfen? Und ich glaube, die Diskussion haben wir ja auch außerhalb dieses Podcasts schon häufig geführt, auch mit dir, Andreas. Wir brauchen irgendwo eine Zentrale, ne? Wir brauchen irgendwo eine Plattform. Also wir brauchen irgendwo etwas, wo ich, egal ob ich in der Schule bin oder ob ich zu Hause bin, meine Aufgaben mir abholen kann, sie einreichen kann, die Materialien einfachen Zugriff habe, kommunizieren kann. Das ist für mich so eigentlich das, worauf es in den nächsten Wochen und Monaten und wahrscheinlich auch Jahren ankommen wird, dass wir da Plattformen haben, mit denen wir sowas realisieren können. Dass es eigentlich egal ist, von wo ich drauf zugreife, ob ich aus der Pausenhalle, aus der Turnhalle, aus dem Klassenraum, aus dem Physikraum oder von zu Hause auf der Couch sitze. Ich habe meine Sachen und ich kann arbeiten. Ich kann kommunizieren. Das muss es eigentlich sein. Schulcampus können wir gleich mal sagen. Da haben wir natürlich ein großes Portal in Rheinland-Pfalz, wo immer mehr Schulen reinkommen. Aber ich fange trotzdem mal bei Andreas an, weil ihr wart ja vor dem Schulcampus schon dran und habt eine andere Plattform.
Ja, und davor hatten wir ganz klassisch Moodle gehabt. Also bei dem ersten Lockdown, da erinnere ich mich noch dran, freitags kamen dann die Nachrichten, montags waren die Schulen zu. Da sind wir durch die Klassen getingelt und haben alle Schüler nochmal in Moodle registriert und haben das dann als Kommunikation und Lernplattform genommen. Und später haben wir dann iSurf bekommen. Da hat sich dann unser Träger für entschieden, als Schulportal, Plattform, wie auch immer, iSurf zu verwenden, und das nutzen dann bei uns jetzt alle Schulen auch und haben jetzt Ist natürlich ein bisschen das Problem. Wir haben Moodle und wir haben iSurf. So manche Sachen überschneiden sich, was dann schwierig ist. Also ne, einmal für die Lehrer, aber auch für die Schüler und Schülerinnen. Was nutze ich denn jetzt? Gucke ich jetzt in Moodle rein oder gucke ich jetzt in iSurf rein? Und aktuell ist es bei uns noch so, dass wir sagen, wir nutzen Moodle als Lernplattform und iSurf zur Kommunikation. Ist aber trotzdem schwierig, weil beides bietet etwas. Ich glaube, Moodle brauche ich jetzt nicht, kennen da wahrscheinlich die meisten, was man damit machen kann. Und iSurf bei uns wird genutzt für ganz viele Sachen. Also die Schüler sind da einmal registriert, die haben dann Benutzernamen und Passwort, so wie man das von Moodle auch kennt. Die können sich anmelden. Also am Beispiel, die sitzen im Computerraum bei uns, dann melden sie sich mit ihren Zugangsdaten, die sie in iSurf haben, dort am Computer an. Sie speichern oder öffnen da ein Dokument, speichern das auf dem Computer ab, gehen nach zu Hause. Von zu Hause aus können Sie dann über das Internet, über eine entsprechende Domain und Ihren Zugangsdaten auch darauf zugreifen, können Ihre Datei online dann weiter bearbeiten, speichern, ablegen und dann zum Beispiel in der nächsten Stunde im Unterricht dann wieder öffnen oder wenn Sie eine Präsentation haben. Das heißt, Ausrede mit, ich habe den USB-Stick vergessen, zählt dann nicht. Das heißt, alles so rund um die Dateien, Dateimanagement können die von jedem Endgerät, browserbasiert oder über die App, können Sie hier auf Ihre Dateien zugreifen. Genau, und ansonsten kann man auch theoretisch darüber, das nutzen wir aber auch nicht, Bring Your Own Device umsetzen. Das heißt, man kann auch den Benutzernamen und also den Benutzern erlauben, zum Beispiel für Klassenstunden, dass sie das Internet nutzen können. Also ne, das ganze Benutzermanagement läuft dann darüber. Wir haben unseren Vertretungsplan darüber laufen für die Kolleginnen und Kollegen, für die Schüler. Wir haben unser Medienbuchungssystem darüber laufen. Wir haben wie so, ja, so ein Nachhilfeangebot kann man da reinschreiben, da können die anderen Schüler reinschauen. Die SV nutzt dann das Forum, wo sie dann was reinposten können, wo es dann nicht so viele Diskussionen aktuell gibt, aber das Forum könnte man dann auch nutzen, um zu diskutieren innerhalb von Gruppen. Und das ist modular aufgebaut. Also man kann dann Module hinzufügen und entfernen. Man hat dann noch ein Modul, um Nachrichten zu schreiben, man hat ein Modul, um E-Mails zu schreiben. Man hat seine eigenen Dateien, man hat geteilte Gruppen mit den Lehrern zum Beispiel oder unter den Lehrkräften eine Gruppe, wo man Sachen reinstellen kann. Also ganz, ganz viel. Wahrscheinlich habe ich die Hälfte schon wieder vergessen. Wie gesagt, modular aufgebaut. Man kann dann immer so ein bisschen gucken, was für ein Modul brauche ich und welches brauche ich dann nicht. Ja.
Ja, also die Diskussion, die werden wir heute sicherlich nicht führen und nicht mal anfangen, ist, wie ich eigentlich Aufgaben für ein zeitgemäßes Lernen strukturieren muss. Ne? Also, oder beziehungsweise, was sind eigentlich Aufgaben, an denen ich arbeite? Also das wäre sicherlich auch nochmal einen eigenen Podcast auf jeden Fall wert. Aber dieses Organisieren, und da sind wir ja auch zum Beispiel im 4K-Modell, ne? Du hast gerade ganz viele Sachen gesagt, wo Schüler quasi auch vollkommen selbstständig, ne, kollaborativ, kommunikativ miteinander sich austauschen können. Ich stelle mir das gerade vor, ich sitze da als, weiß ich nicht, Siebtklässler in Mathe und komme nicht weiter und kann dann irgendwo im Forum reinschreiben, ich brauche mal Hilfe, und dann meldet sich ein Zehntklässler. Wir treffen uns in einer Viertelstunde, weiß ich nicht, in einem Bereich, wo man zusammenarbeiten kann, und ich erkläre dir, wie es funktioniert. Ne? Also das wäre ja ein Träumchen.
Naja,
Da sind
das
wir auch.
ist schon super, aber so wird das bei uns leider auch noch nicht genutzt, weil zum Beispiel Moodle hat ja auch wieder gewisse Funktionen wie Foren, wo man dann in den Kursen diskutieren kann. Und das ist bei uns alles so ein bisschen doppelstrukturmäßig noch, ja. Und das ist schwierig, ein bisschen auch, ja.
Und genau diese Doppelstrukturen sind, glaube ich, auch gerade an vielen Schulen heißes Eisen. Und da hatte ja der Schulcampus sich auf den Weg gemacht, um zu sagen, so ein Single Sign-On. Ne? Ich habe einen Benutzernamen und ein Kennwort, und wenn ich mich da einlogge, dann habe ich alles das, was ich für irgendwelche schulischen Belange brauche, vor mir. So, und das muss eigentlich das Ziel sein, egal jetzt mal, wie die ganze Kiste hinterher heißt. Und da müssen meines Erachtens Lehrer rein, Schüler rein, aber auch die Eltern rein. Also, und je mehr wir Parallelstrukturen haben, desto mehr Parallelstrukturen werden auch von den Lehrkräften und von den Schülern genutzt werden, weil sie, ach, die einen fühlen sich da wohler, die anderen fühlen sich da wohler. Und dann gehen halt auch einfach Sachen verloren. Ne? Und dann geht vor allen Dingen ganz viel Zeit verloren, weil ich überall gucken muss. Und das ist sicherlich etwas, was es abzustellen gibt. Pascal, wie sieht es denn bei euch aus? Womit arbeitet ihr denn?
Was wir ja schon sehr viele Jahre haben, ist das digitale Klassenbuch. Und das war tatsächlich auch beim ersten Lockdown auch Gold wert, dass man da von Anfang an auch die SchülerInnen erreichen konnte. Wir haben es tatsächlich auch ähnlich gemacht wie Andreas, dass dann freitags dann last-minute-mäßig nochmal sicherheitshalber an alle SchülerInnen nochmal die Zugangsdaten verteilt worden sind. Und darüber ist es halt am Anfang erstmal angelaufen. Ansonsten ist halt auch ganz wichtige Sachen mittlerweile halt auch Moodle. Da gibt es halt einige KollegInnen, die sich da richtig eingefuchst haben und da schon richtig tolle Kurse angelegt haben, wo die SchülerInnen dann halt echt wunderbar drin arbeiten können, Stück für Stück. Und man kann nachher auch sehen, welche Aufgaben die bearbeitet haben, wie viele Fehlerprozentpunkte die hatten. Und das ist echt schon, wenn man sich damit auskennt, eine richtig coole Sache tatsächlich.
Wir haben jetzt schon mindestens das vierte Mal Moodle gesagt. Ich hoffe, es haben nicht schon so viele abgeschaltet. Ja, es ist ja, also Moodle ist ja nichts Neues, ne? Also Moodle, ich weiß gar nicht, Andreas, weißt du, seit wann es Moodle gibt? Aus dem, ich glaube, australisch-neuseeländischen Raum kam das ursprünglich mal, ne?
Das hätte ich dir
Meine
auch
ich.
noch sagen können. Und wenn man sich
Ja,
alte
aber
Bilder anguckt, sieht das auch schon aus, als gäbe es das in den 90ern gefühlt.
so gefühlt ja, ne? Und ja, also seit ich eigentlich im Schuldienst bin, irgendwo ploppte immer wieder Moodle auf und es ging immer wieder ein, oh, ne? Also es kann total viel und ich finde es auch richtig gut, aber es hat sich irgendwie nie durchsetzen können, ne? Also zumindest nicht so in der Breite, wie man es vielleicht gerne hätte, dass noch mehr damit arbeiten und
Wobei ich glaube, durch den Lockdown, sorry, hat sich das doch, oder durch die Schulschließung, alles, was damit zusammenhängt, glaube ich, das hat nochmal einen enormen Boost gegeben. Also wenn ich bei uns an die Lehrkräfte
ja.
denke, die vorher dann i gesagt haben, oder wo ich es auch nie gedacht hätte, die arbeiten jetzt super gerne damit, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch bei uns gesehen. Wir hatten auch vor Corona schon eine Moodle-Instanz, die so ein, eher, ich glaube, auch eher so trauriges Dasein fristete, weil ja, es hatte sich nie die Notwendigkeit ergeben. Wir hatten in der Schule die Computerräume mit MNS Plus, da hatten wir eigentlich genug Struktur und Netzwerk und eigene Ablageordner. Und als dann der Lockdown kam, haben wir tatsächlich dann verstärkt auf Moodle gesetzt. Genau wie ihr das auch gesagt habt, natürlich nochmal alle Klassen durchgeschleust und die Moodle-Zugänge nochmal reaktiviert. Aber dann gab es tatsächlich auch diese Parallelstruktur, weil wir hatten parallel dazu auch vor Corona schon Stui als ja, Schulmessenger und Stui bot ja auch eine Dateiablage, kursbasiert, klassenbasiert, mit Abgabeordnern, ähnlich wie es die Schulbox dann auch hatte vom PL. Und ja, dann gab es Kollegen, die mit Moodle gearbeitet haben, da auch echt super Sachen gemacht haben. Und dann gab es Kollegen, die haben mit Stui gearbeitet und da genauso super Sachen gemacht. Und was mir halt aufgefallen ist, diejenigen, die am verwirrtesten nachher waren, waren die Schüler. Die wussten eigentlich gar nicht mehr, wo sollen sie nachgucken. Ne? Und die gleichen Strukturen habe ich zum Beispiel auch hier im eigenen Haushalt schultechnisch erlebt, wenn es um Teams ging. Dass ja auch Teams, ne? Also wenn da die Strukturen nicht klar sind, auch du kannst auch auf Teams mehrere Strukturen fahren, dann wissen die Kinder irgendwann gar nicht mehr, wo sie nachgucken sollen, wo Aufgaben stehen, wo was zu erledigen war. Und ich glaube, das ist wirklich eine der großen Herausforderungen für dieses Jahr 2022, die Schulen dabei zu unterstützen und auch Sachen zur Verfügung zu stellen, dass es wirklich eine einheitliche Plattform gibt, dieses wirkliche Single Sign-On. Weil wir haben jetzt auf den Schulcampus Moodle integriert. Wir haben alles vom alten Moodle rüber geschafft. Das ist auch, hat auch super funktioniert. Wir haben ein Online-Office, wir haben ein internes Dateiablagesystem. Wir haben die auch viele kollaborative Sachen. Pixabay integriert, Learning Apps ist integriert. Das läuft wirklich so einwandfrei. Aber zum Beispiel die ganze Kommunikation mit den Eltern, mit den Schülern läuft dann wieder über einen Messenger, ne, über Stui. So. Und allein nur diese zwei Sachen sorgen bei viel zu vielen, die daran beteiligt sind in der Schule, ob es Eltern, Schüler, Lehrer sind, dass einfach Parallelstrukturen gefahren werden. Und ich finde, das ist nochmal was, wo man dieses Jahr ran muss. Ne? Also ein Single Sign-On und ich sehe alles vom Stundenplan bis zu den mir zugewiesenen Aufgaben. Das ist so das, wo wir hin müssen.
Und ich
Oder?
glaube auch, was du sagst, es wird keine gute Lösung geben am Ende, weil es wird eine einheitliche Lösung vielleicht geben, die es vereinfacht, aber es wird nicht die gute Lösung für alle sein oder die beste Lösung für alle, weil jedes System hat da immer so ein bisschen seinen einen Vorteil in dem Bereich oder in einem anderen Bereich. Aber wenn man vereinheitlichen will und nicht Parallelstrukturen fahren will, dann muss man sich auf ein System am Ende einigen, ne?
Ja, cool wäre, ne, man hätte so eine Plattform und du kannst die modular so bestücken,
Ja.
wie du das möchtest. Wenn eine Schule sagt, boah, wir stehen voll auf Moodle, dann bauen die sich per, ich sag mal, Drag and Drop, können die sich das Moodle reinziehen. Wenn die sagen, die Kommunikation läuft bei uns über STUI oder UNTIS, dann können die sich das quasi reinziehen. Es kommen ja auch quasi faktisch, wir kriegen es ja als Medienzentrum auch immer als Werbung. Es kommen ja irgendwie wöchentlich kommen ja neue Plattformen und neue Ideen dazu. Und das wird nicht weniger werden. Ne? Und ja, das wird sicherlich etwas sein. Eine Vereinheitlichung, dass alle das Gleiche benutzen, kann ich mir nicht vorstellen.
Zumindest für die
Da
Schule, also ich meine jetzt nicht für kreisweit oder rheinland-pfalzweit, sondern dass die Schule zumindest dann Gedanken macht, welche Systeme brauchen wir und was ist am einfachsten für die Kolleginnen und Kollegen und für die Schülerinnen und Schüler und dass man nicht diese Parallelstrukturen hat. Weil bei uns, ich habe es ganz vergessen, wir haben zum Beispiel auch noch einen Exchange-Server, wo wir unsere Mails drüber schreiben und einen Kalender, ne, wo die Fachkonferenzen drin stehen oder andere wichtige Termine. So, das haben wir auch noch. Ja, wir haben im Prinzip dann drei Möglichkeiten, um irgendwie Nachrichten zu schreiben. Und das ist halt schwierig. Ne?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es im Nachhinein gut, dass wir zwar bei mir an der Schule schon eine ganze Menge hatten, aber da eigentlich maximal auf Moodle gelandet waren, sodass wir jetzt als in den Schulcampus rüber geswitcht sind, haben da weiterhin Moodle und haben jetzt eigentlich die Erweiterung, die wir brauchen. Das Einzige, was meinen Kollegen jetzt eigentlich dann noch fehlt, ist die Anbindung an den Kommunikationsbereich, gerade auch mit den Eltern. So. Das ist eigentlich das Einzige. Und das heißt, diese Parallelstruktur, wenn man da noch irgendwelche Synergien oder Schnittstellen schaffen könnte, beziehungsweise zum Beispiel fände ich für den Schulcampus super eine Schnittstelle, also falls Sie jetzt zuhören, das ist nur eine Idee des Schulcampus-Teams, ne? Eine Schnittstelle zwischen EDOSIS und dem Schulcampus. Ne? Also das Sekretariat pflegt die kompletten Schüler- und Klassenlisten und die Schulcampusbetreuer in den Schulen pflegen sie auch nochmal. Klar gibt es ein Import-Sheet, das macht es relativ einfach. Aber das wäre natürlich noch der Luxus, dass wenn ein Schüler eine Klasse wechselt oder sitzen bleibt und im Sekretariat wird das gerade bei EDOSIS geändert, dass das automatisch im Schulcampus auch passiert. Und ich denke mal, das sind so Sachen, da sind wir halt im Bildungsbereich. Ja, da sitzen halt nicht 400 Programmierer wie bei Microsoft oder bei Google an einer Sache, sondern da sitzt halt ein deutlich kleineres Team. Und aber so ist das, glaube ich, halt im Non-Profit-Bereich immer. Ne? Und da werden wir auch wahrscheinlich immer mit zu kämpfen haben. Und dafür muss ich wirklich sagen, also ich arbeite total gerne da mit dem Schulcampus. Ich sehe da wirklich ein Potenzial mit noch ein paar Add-ons, die man noch machen kann. Und dann hätte das für mich wirklich das Potenzial, die Plattform zu sein. Und vor allen Dingen als Schule, sie kostet nichts. Ne? Ich muss mich um den Datenschutz so gesehen nicht kümmern. Es wird mir zur Verfügung gestellt vom Dienstherrn. Ja, und das finde ich halt immer was, das ist auch nochmal was, was wir ja gerade alles so mitkriegen. Ne? Diese ganzen Datenschutzsachen, wenn ich irgendwo was einkaufe, oh, wo liegt das? Wo liegt der Server? Da den Verarbeitungsvertrag und was weiß ich, das ist schon mal noch eine ganze Menge an Papierkram. Ja, habt ihr, wie sieht das bei euch aus, Andreas, vom Stundenplan? Habt ihr da auch eine Stundenplan-App quasi für die Schüler, Kollegen, die dann schon zu Hause gucken können? Oh, muss ich heute Morgen zur ersten kommen oder reicht zur dritten?
Ja, das haben wir auch über Eisdorf. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht vergessen habe zu sagen. Also, wir haben Vertretungsplan oder auch Kursarbeitspläne für die Kolleginnen und Kollegen und auch Schülerinnen und Schüler haben wir alle darüber abgebildet. Das ist am Ende eigentlich ein Export, so ein HTML-Export von UNTIS dann, was wir nutzen. Und das wird dann automatisch in einem gewissen Ordner quasi gespeichert und das kann man sich dann anzeigen lassen. Und vorher hatten wir das, also auch noch nicht so lange, ich sage jetzt mal vielleicht ein Jahr, hatten wir das, unser Stundenplanmacher, war ich auch mal mit dabei gewesen, ist das immer alles händisch per E-Mail verschickt worden mit dem Plan. Genau, ja. Aber das kriegen wir bei uns zum Glück dann automatisch. Das heißt, ich kann dann morgens einmal in die App reinschauen oder über die Internetseite mal schauen, wie es dann da mit den Vertretungsstunden aussieht und habe dann da einen Überblick. Ja. Aber digitales Klassenbuch haben wir nicht. Ne? Wenn ich das jetzt von Pascal höre, bin ich ein bisschen neidisch drauf. Aber ich sag mal so, wir hatten, nicht alle Lehrer hatten ein Endgerät gehabt bis jetzt. Ja? Jetzt sind wir an dem Punkt seit Dezember, dass wir sagen können, wir haben eine sehr große Abdeckung. Jetzt könnte man auch mal, finde ich, überlegen, digitales Klassenbuch. Weil vorher hätte es halt keinen Sinn gemacht. Dann hätte man vielleicht irgendwo einen Kollegen gehabt, der keins hätte oder wie auch immer. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, wir könnten auch noch ein digitales Klassenbuch abbilden oder überlegen, das zu nutzen. Ja.
Also
Ja,
ich
sieht bei uns
finde
auch
es
so
auch
aus.
persönlich auch richtig cool. Also gerade auch, als ich da neu angekommen bin, große Schule, mehrere Gebäude und allein schon zur Orientierung. Dann weißt du, okay, ich bin jetzt in G107 oder so und dann weißt du halt auch schon direkt wohin und musst jetzt nicht noch großartig dich, ja, was hilft bei der Orientierung in der neuen Schule definitiv.
Ja, das wäre es noch, ne? Das iPad mit einem digitalen Klassenbuch und dann noch so ein integriertes Schulnavi drin. Und gehen Sie jetzt rechts, gehen Sie jetzt rechts, gehen Sie jetzt ein Stockwerk hoch. Ja. Ja, aber im Endeffekt, wenn ich mir das so alles anhöre, ne? Also wir sind ja im Wandel, ne? Schule ist ja im Wandel und Corona hat das Ganze ja wirklich nochmal, finde ich, dramatisch beschleunigt. Und die Plattformen sind da und die Plattformen werden benutzt. Vielleicht hört ja die eine oder andere Schule oder der ein oder andere Kollege von der Schule, die noch keine Plattform haben oder sich noch nicht entschließen konnten oder vielleicht noch die Schulbox benutzen oder auch vielleicht noch ein altes Moodle haben, auch zu und denkt sich so, dass, ja, vielleicht ist das etwas, was wir tatsächlich brauchen. Denn so würde ich mir das vorstellen. Und dann ist es eigentlich egal, ob ich als Schüler in der Schule sitze, ob ich im hybriden Bereich zu Hause bin, ob wir Blended Learning machen oder egal wo ich bin, ich habe ein Endgerät, was ich mir nehmen kann, wenn es nicht mein eigenes ist, und ich habe meinen persönlichen Bereich und dann sind mir meine Arbeitssachen zugewiesen. Und wenn ich mir dann überlege, dass man als Schule vielleicht mal anfängt, Pascal zum Beispiel, ne, im Förderbereich, auch die Fördermaterialien zu erstellen und in so einer Plattform abzulegen, dass man dann vielleicht mal perspektivisch in 4, 5 Jahren einfach so viel Material hat, dass man weiß, welchem Schüler man, ne, in Moodle geht das ja super, quasi welche Aufgabenbereiche zuweisen kann. Dann haben wir auch eine deutlich schlankere und vereinfachtere Differenzierung im Unterricht. Ne? Das muss ja nicht nur im Förderbereich sein, das kann ja überall sein. Und das halt aufzubauen, dafür eine Plattform zu haben und zu sagen, so, wir bauen das auf. Und ein Schüler, der jetzt vielleicht mit dem Schnuppennäschen mal zu Hause ist, jetzt auch ohne Corona, der sagt, boah, ich fühle mich heute nicht, aber ich bleibe zu Hause und ich kann trotzdem an den Sachen weiterarbeiten und vielleicht dann sogar mich im Unterricht gerade dazuschalten und mal eine Frage stellen, weil der Lehrer im Unterricht auch Zeit hat, auf so Fragen von zu Hause aus einzugehen, weil die Schüler halt einfach autark arbeiten. Und bevor dann jetzt jemand denkt, so, ja, was müssen wir als Lehrer denn dann eigentlich noch machen? Ja, genau, wir müssen die passgenauen Materialien herstellen, ne, und zur Verfügung stellen und hinterher natürlich auch mit den Schülern die Ergebnisse durchgehen. Und das wird, glaube ich, unsere Kernaufgabe. Nicht mehr die ganze Zeit nur sich vorne hinzustellen und zu reden, sondern diese Plattform mit passenden Sachen zu füttern. Und wenn nicht wir, wer sonst, ne?
Ja. Wobei ich glaube, so ein klassisches hybrides Setting ist schon nicht so einfach in der Schule auch. Also gerade im Hinblick auf Webkonferenzsysteme, die es ja gibt. Ja. Also wenn man das auch noch abbilden will im Hybridunterricht, klar, Materialien bereitstellen über eine Plattform oder vielleicht einen Chat oder ich sage mal hier eine Aufgabe ein mit Moodle oder ich habe vielleicht ein Forum zum Diskutieren. Das schon, was so ein bisschen asynchron läuft, ja. Also da bin ich nicht darauf angewiesen, dass das jetzt zeitlich alles gut getimt ist. Ich glaube, das funktioniert. Aber wenn wir jetzt hingehen und sagen, keine Ahnung, Hälfte der Klasse ist zu Hause, Hälfte der Klasse ist in der Schule und ich will jetzt da so eine hybride Webkonferenz draus machen, ich glaube, das ist schwierig. Also wir hatten das auch schon teilweise versucht bei Kollegen. Erstens, es geht halt mega auf die Bandbreite, wenn jetzt da viele Kollegen auf die Idee kommen, da zu streamen, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann ist es wieder schwierig mit dem Hören und mit dem Sehen. Und dann muss ich mir genau überlegen, wie sehen auch die zu Hause das gut, was ich vorne an der Tafel vielleicht hinschreibe oder kriegen die die Meldungen von den Schülern mit in den Beiträgen. Das ist, finde ich, schwierig. Ja.
Ja, das wäre auch gar nicht so meins, ne? Also dieses Abbilden der 1 zu 1 Stunden, also ich wäre dann auch eher so bei dem Asynchron und dann ne, Timeslots anzubieten für die, die zu Hause sind, aus welchen Gründen auch immer. Auch wie gesagt, ich sehe da auch ein Potenzial für eine Nach-Corona-Zeit. Ne? Wir haben immer wieder Schüler, die zu Hause sind oder Schüler, die aus medizinischen Gründen mal in Krankenhaus sind und dann da in der Krankenhausklinik. Was haben wir da Materialien zusammen kopiert, die man da mitgeben konnte bei einem Kind oder vielleicht mal 3 oder 4 Wochen in Kur ist? So, das sind ja alles Sachen, diesen Kontakt, den muss man ja gar nicht mehr verlieren. Ne, aber da das asynchron Timeslots zur Verfügung zu stellen, die man vielleicht ein bisschen steuern kann, ne, dass man sagen kann, so von 11 bis 12 ist auf dem Kanal Mathe Fragestunde bei Herrn Schmidt für die, die zu Hause sind. Ne? Und von 12 bis 1 ist die Mathe Fragestunde für die, die in der Schule sind.
Also ich glaube, wenn man alles online macht, ist es einfacher. Wir hatten dann auch während der Schulschließung so feste Stundenpläne gehabt mit festen Tagen und auch dann beim Wechselunterricht haben wir das mal probiert teilweise, wo dann immer eine Gruppe in der Schule war, die andere Gruppe war zu Hause, wie man die dann auch noch erreichen könnte. Aber das war tatsächlich, wenn man das versucht, wirklich live auch noch zu übertragen und die mit in den Raum zu holen, schwierig. Also entweder alles online oder alle in Präsenz oder dann, wenn man in Präsenz ist, das Angebot, wie du es eigentlich gesagt hast, so asynchron anbieten. Ja, man ist jetzt nicht darauf angewiesen oder dass man halt sagt, ne, man hat sowas wie Sprechstunden oder nochmal zusätzliche Stunden, wo man sich dann einwählen kann. Ja.
Pascal, habt ihr Erfahrungen gemacht, so mit asynchronen Unterrichtsszenarien?
Gute Frage. Ich habe das bei ehrlich gesagt bei keinem Kollegen jetzt direkt so mitbekommen, dass sie es so gemacht haben. Deswegen. Aber kann sein, dass es KollegInnen gab, aber mir ist jetzt keiner bekannt.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich der nächste Step. Ne? Also, wie Andrea eben schon sagte, so die Lehrerendgeräte, einige Schulen haben sie jetzt schon. Klar, im Moment kommt es nicht in der Geschwindigkeit nach, wie wir es gerne hätten. Aber das wird sich im Laufe, sage ich mal, des ersten, des, des, oder des, des nächsten halben Jahres, denke ich mir, auch ändern. So Sachen wie digitales Klassenbuch, wo dann auch die Eltern mit eingebunden sind. Da ist sicherlich eine andere Kommunikation nochmal möglich. Und dann langsam anzufangen, die schulischen Geräte aufzubauen in der Schule, dass man so viel hat, dass man wirklich auch asynchron das in der Schule mal gestalten kann. Ne? Also wir haben so viel ungenutzten Raum in den Schulen, den man dafür nutzen könnte, dass Schüler kollaborativ zusammenarbeiten. Ne? Und nicht immer nur alles im Klassenraum. Aber das ist ein ganz anderes Thema und das ist ja auch, glaube ich, das, was bei Twitter jetzt ja, eigentlich seit 2 Jahren auch wirklich ganz hochkocht, als Thema immer wieder, einfach mal Lernen und Unterricht so zu verändern, dass es ja andere Möglichkeiten gibt. Aber das wäre oder das wird ein anderer Podcast werden. Ja, was brauchen wir? Ne, haben wir gesagt, also schnelle Bandbreiten in den Schulen, natürlich auch zu Hause. Wir brauchen Präsentationstechnik. Auch das ist sicherlich etwas, was hilft. Wir brauchen genügend Endgeräte, mit denen man arbeiten kann, damit man auf Plattformen zugreifen kann, wo wir die Sachen ablegen. Auch das ist eigentlich alles da. Ich glaube, ich bin mal sehr gespannt, was wir Ende 2022 sagen werden. Ich glaube, das wird jetzt so ein, wie sagt man da, Konsolidierungsjahr. So, jetzt ist alles da an vielen Schulen und jetzt müssen wir irgendwie gucken, so wie kriegen wir das jetzt auf ein Minimum reduziert, mit dem wir arbeiten können und wollen. Und das ans Laufen kriegen. Und das wird, glaube ich, eine spaßige Herausforderung auch nicht nur für die Schulen, auch für uns, ne, Andreas, für die Medienzentren, da einfach auch weiter zu unterstützen und selber auch täglich dazuzulernen. Das merke ich auch gerade wieder.
Darf ich da kurz einhaken, wo
Auf
ich
jeden
jetzt gerade
Fall.
höre? Stichwort Bandbreite und Endgeräte. Was wir uns am Anfang Gedanken gemacht haben, ich bin an der Schule im ländlichen Raum, funktioniert das überhaupt mit diesem Online-Unterricht? Und wir haben nach einem festen Stundenplan Online-Konferenzen noch bevor es Big Blue Button vom Land gab oder vor WebEx hatten wir dann eine eigene Lösung da gehabt und das schon gefahren. Und es hat einfach funktioniert am Ende. Nee, nicht 100%, aber wir hatten da mit ganz anderen Zahlen gerechnet, wo wir gesagt haben, wenn wir 50% erreichen, sind wir zufrieden. Da haben wir mehr gemacht als viele andere Schulen. Und es war tatsächlich so, dass man dann, dass das doch überwiegend gut geklappt hat, auch im ländlichen Raum. Ja. Also natürlich gibt es auch noch mal da riesen regionale Unterschiede. Aber auch Telefoneinwahlen gibt es ja jetzt bei BigBlueButton ist ja auch möglich, wo man sagen kann, ich kann zumindest dann auditiv teilnehmen. Das ist das eine. Und auch bei Endgeräten, wo man gedacht hat, jetzt sind die zu Hause, haben die überhaupt die Möglichkeit? Die haben, manche Eltern haben mehrere Kinder, können die da überhaupt alle dran teilnehmen? Und das ging tatsächlich auch, aber da sind, oder ist ja vom Land auch, wurden Geräte verliehen. Wir haben von der Schule gesagt, alle Koffer, die wir haben hier, wir lösen die auf, ihr kriegt die mit heim. Die haben wir dann rausgegeben und ich sag mal, bei 1000 Schülern, die wir haben, haben wir, weiß ich nicht, so 50, 60, 70 Geräte in der Größenordnung verliehen. Also auch noch, wo man sagen muss, oder wie ich finde, überschaubar, da hatten wir mit ganz anderen Zahlen gerechnet. Ja.
Wobei, jetzt komme ich nochmal zurück, was du am Anfang auch gesagt hast, mit einem Puffer-Server zum Beispiel, der für die iPads dient. Also ja, schnelles Internet, das ist sicherlich eine wichtige Sache, aber es ist nicht das Allheilmittel. Also egal, mit welchen Geräten ich arbeite, ich kann das im Prinzip, wenn ich, klar, wenn ich die Sachen natürlich auf dem Server stehen habe, der nicht in der Schule ist. Und ich möchte gerne, dass da ein paar hundert Schüler gleichzeitig auf ihre Sachen zugreifen. Dann kein Thema, dann brauche ich die Bandbreiten. Wenn ich jetzt aber hingehe und habe zum Beispiel auch ein internes System, wo ich einfach weiß, also das brauchen wir gar nicht, dann da kann ich intern die Sachen abrufen. Ne, dann auch das ist natürlich etwas, wo man mal einfach gucken muss, so wie sehen die Systeme auf? Was kann ich denn bei uns in der Schule eigentlich hosten? Das fängt an auch von Unterrichtsfilmen. Klar, wenn ich jetzt hingehe, ich habe eine Schule mit, weiß ich nicht, wie gesagt, eben 1000 Schüler und die kriegen jetzt alle montags morgens in der ersten Stunde einen Rechercheauftrag. Such doch mal bei YouTube nach einem geeigneten Video zum Thema Extremwertberechnung in Mathematik. Da geht wahrscheinlich im ganzen Raum bei euch sofort die Bandbreite so runter, dass gar keiner mehr irgendwas empfangen kann. Aber das ist es ja auch nicht. Ne? Und da sind wir wieder dabei. Wie nutzen wir diese Geräte eigentlich? Wo liegen die Sachen? Ich habe jahrelang mit dem iPad gearbeitet, in meinen Fachräumen da, ohne dass ich da ein WLAN hatte.
Ja, ich wollte gerade
Ja,
sagen, das
das.
Schöne ist ja auch an den Tablets, an vielen oder an den iPads dann auch, dass ich hier per AirDrop auch ohne Internet arbeiten
Genau.
kann. Ja, also
Ne,
wenn
da
ich.
habe ich mir die Sachen vorher zu Hause einfach, was ich brauchte,
Ja.
draufgepackt und hatte kein WLAN, kein Netzwerk und das lief dann trotzdem. Ne,
Ja.
und da muss man sich halt, ja, oder da darf man sich dann die Gedanken machen, so wie sieht das eigentlich aus? Und das ist, glaube ich, das, was dieses Jahr ganz oben auf der Agenda stehen wird, da die Strukturen zu schaffen. Weil nur die Geräte auszuliefern und nur überall jetzt Glasfaserkabel zu legen und Access Points an die Wand zu nageln, das ist sicherlich für viele Sachen eine technische Voraussetzung, aber es ist kein Allheilmittel. Jetzt wird alles besser.
Ja, das ist auch was ich versucht habe am Anfang zu sagen. Ich habe es nicht schön ausgedrückt, aber wir sind
Ach
an dem
doch.
Punkt, wo wir sagen können, wir haben alles. Jetzt reicht es aber auch erstmal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass jeder ankommt und jeder damit arbeiten kann.
Genau, und so denke ich, sind wir bei uns hier im Kreis auch aufgestellt. Es ist noch nicht alles da. Also es ist, ich sage mal, es ist alles bestellt, aber es ist halt noch nicht alles da. Aber das ist halt auch im Augenblick ja, so ein Zeichen der Zeit, dass viele Sachen einfach gerade aktuell viel länger dauern. Aber das wird sich auch irgendwann gegeben haben und wir wissen aber, was kommt. So, und trotzdem ist genügend da, um sich jetzt die Gedanken zu machen, was machen wir damit eigentlich? Pascal,
Was sagt der
gut.
Zeitwächter? Ich gucke schon die
Ich
ganze Zeit
wollte
auf
gerade
die Uhr. Meine
sagen,
Güte.
wir, ich habe gerade
Eieiei.
mal. Ich habe gerade eben mal
Ja,
ganz schnell
ja,
nachgeguckt, die anderen Folgen, wie lange die gedauert haben. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier einen neuen Rekord heute erreicht
Nennen wir
mit
XXL
Strich.
dann, ja.
Es dauert so lange, wie es dauern muss. Solange da beim Autofahren, beim Hören keiner einschläft, ist mir das egal. Ja. Pascal, hast du noch was zu ergänzen?
Nö.
Nö.
Zum Schluss ist der Telefonmann schon selber
Ja.
eingeschlafen. Nein, ich höre euch gerne zu.
Ich hatte auch schon überlegt jetzt, ne, so also mache ich jetzt wieder so drei Fragen für den Andreas, aber der hat beim letzten Mal schon geschimpft, so geht das nicht, so geht das nicht, er kann sich da nicht entscheiden.
Das
Und
waren aber auch fiese Fragen. Darfst du dir andere überlegen?
ja, nein. Ja gut, dann gibt es jetzt nochmal eine Frage an den Andreas. Und zwar andere Fragen. Also nicht, ne, du musst dich jetzt nicht entscheiden. Also wäre gut entscheiden schon, aber du musst dich jetzt nicht entscheiden und musst du irgendwas wegschmeißen und darfst das behalten. Andreas, wenn du mit deinen Schülern plattformbasiert arbeiten würdest, wie würden deine Aufgabenstellungen aussehen?
Du stellst immer Fragen.
Ja.
Wenn ich plattformbasiert
Also,
arbeiten würde,
ja, also selbstständig, ne? Du willst selbstorganisiertes Lernen, ne?
dann würde
Schüler haben die
ich,
Endge
ja, würde ich auf jeden Fall Moodle verwenden, muss ich sagen, und finde da iSurf, auch wenn wir das bei uns haben, nicht so praktikabel, weil das eher so Dateischleuder, ich sammle, gebe eine Aufgabe ab und sammle die wieder ein. Und ich finde, bei Moodle ist dieser charmante Vorteil, man kann wunderschön Unterrichtseinheiten planen. Also, ne, wenn ich jetzt an Physik denke, da gibt es da Themenfelder, ich kann das Themenfeld vorbereiten, mal eine Abgabe vielleicht auch reinmachen. Ich kann da ein Quiz einbauen, interaktives, vielleicht mit H5P oder ein Video mit ein paar Anmerkungen, geht ja auch mit H5P. Ich kann ein kleines Forum, mal eine Diskussion machen. Ich kann ein paar Bilder einfügen, ich kann Videos verlinken online. Also ich würde dann auf jeden Fall mit Moodle arbeiten und in die Richtung, weil Moodle bietet da ja auch super viele Module, die man da gerade nutzen kann, ja, wenn man jetzt an eine Plattform denkt und asynchrones Lernen. Ja.
Okay. Sehe ich im Übrigen genauso. Also deckt sich eins zu eins.
Das Problem abschließen, dann bin ich auch leise. Bei vielen Plattformen, es ist oft so eine Dateienschleuder. Da bin ich absolut kein Fan von. Es gibt Ordner, es gibt Unterordner und dann wird da was reingelegt und es wird hier was reingelegt und die Schüler legen dann da was rein und dann löscht er vielleicht von jemand anderem was oder wie auch immer. Schwierig. Das verpufft halt immer wieder alles, die ganze Arbeit, die man damit gemacht hat. Also A, muss man es natürlich mit den Schülern kommunizieren. Es verpufft am Ende wieder und es sind Dateien, die irgendwo liegen. Ja. Oder ich kann sie vielleicht auch nicht gut kontrollieren. Ja, in Moodle, wenn ich in Moodle eine Abgabe habe, ich kann an meinem Endgerät mit dem Stift da was draufschreiben und zurückschicken. Das ist super einfach. Und ich habe in Moodle, wenn ich da meine Struktur, meine Einheit habe, habe mir da was Cooles überlegt. Vielleicht jetzt ein Forum führt in eine Diskussion, dann bearbeitet ihr die Aufgabe, am Ende kommt da ein Quiz zu. Das kann ich ja auch wiederverwenden. Das ist nicht verpufft, das ist nicht weg am Ende. Ja, und habe nicht unendlich Dateien in irgendwelchen Ordnern liegen und blickt dann nicht mal durch. Das finde ich immer schwierig.
Damit bist du auf jeden Fall gerade schon mal gebucht für einen weiteren Podcast zum Thema, wie arbeite ich eigentlich oder was mache ich in Moodle? Ne,
Ja.
kann man vielleicht tatsächlich auch nochmal vorstellen, weil, ja, wie gesagt, Moodle ist so gefühlt, die einen lieben es, die anderen hassen es. Und die von, oder viele von denen, wo ich sage, ich mag es nicht, höre ich eigentlich eher immer, ja, ich habe aber noch gar nicht damit gearbeitet. Vielleicht können wir da mal mit so ein paar Mythen aufräumen, und einfach mal ein bisschen erzählen, so, was kann Moodle eigentlich, was machen wir aktuell so damit? Und ich finde es persönlich jetzt auch gar nicht so schwer. Und es ist als Lehrer auch zu bedienen. Für Schüler war es auch, fand ich jetzt gar nicht schwer, aber das ist mal ein anderes Thema. Ja, Thema Schmanker hast du gesagt. Noch eine zweite Frage. Wenn du mit deinen Schülern mal außerhalb einer Plattform einen Schmanker machen möchtest, sei es Quiz oder sonst irgendwas, welche App nimmst du dann gerne? Oder welche Plattform?
Also zum Beispiel, wenn ich so ein Quiz oder eine Umfrage mache
Zum
mit den Schülern.
Beispiel.
Ja, auch da habe ich ja auch mal einen kleinen Schwerpunkt gehabt, Evaluation und Feedback mit digitalen Medien. Da gibt es ganz viele Plattformen. Ich glaube, wenn ein kleiner Tipp, was man sich mal anschauen kann, ist Desmos. Das ist eine englische Plattform. GeoGebra kennt man ja in Deutschland. Desmos ist im Prinzip die amerikanische Alternative so ein bisschen dazu. Da kann man richtig schön auch so einzelne Seiten gestalten mit Umfragen, da kann man was reinzeichnen. Die Schüler können Antworten geben. Als Lehrer bekommt man am Ende schöne Übersicht angezeigt. Also das finde ich ganz nett. Also Multiple Choice, Single Choice zeichnen, auch mit Antworten. Das finde ich ganz nett. Und ansonsten ist ja Kahoot, schreit ja immer jeder, ja, super. Mein Geheimtipp da ist ein bisschen immer Quizzes. Das finde ich, das fällt immer ein bisschen hinten runter. Ähnliche Aufmachung wie Kahoot, finde ich aber ein bisschen ansprechender und ein bisschen vielseitiger als Kahoot. Ja.
Das kenne ich auch von dir. Du hast mir
Ja,
das mal irgendwann gezeigt.
kann sein. Habe ich auch schon mit den Schülern ganz oft gemacht. Also ich drehe auch oft mal den Spieß um und sage hier, ihr erstellt mal ein Quiz für eure Mitschüler. Und dann merken die, wenn ich da jetzt was frage, wie in welchem Jahr wurde XY geboren oder so, ne? Schwierig, kann ja keiner beantworten. Ja, dass sie auch mal lernen, was sind denn überhaupt auch sinnvolle Fragen? Was kann man denn fragen? Ja, auch im Hinblick auf eine Klassenarbeitsvorbereitung oder Kursarbeit, ja. Dass man nicht nur irgendwelche Zahlen, Daten und Fakten auswendig lernt, sondern wird natürlich auch immer mal abgefragt, aber bei mir, ich finde immer ganz wichtig, ist das Verständnis. Ja.
Und was ich immer total spannend finde, egal ob das Kahoot oder Quizzes ist, sobald die da so diesen Challenge-Charakter haben, da werden die ja echt, Da wird es schlagartig ruhig im Klassenraum, ne? Jeder konzentriert sich. Da
Das
gibt es
stimmt.
Gefühlsausbrüche wie im Fußballstadion, wenn einer, oh, ich hab mich verdrückt, können wir zurückmachen, was weiß ich. Also das ist echt auch nochmal so soziologisch eine ganz andere Hausnummer, was dann auf einmal passiert. Das finde ich immer total spannend.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, wir hatten eine ganze Menge an Informationen und Ideen und auch einen neuen Rekord, Pascal.
Haben wir eine
Ja,
Doppelfolge jetzt draus
das
gemacht? Machen wir einfach
Doppelfolge.
zwei
Wir
Folgen draus.
nehmen gleich direkt weiter auf, dann mit einer neuen Folge zum Moodle.
Genau. Nee, das machen wir mal zum anderen Zeitpunkt. Und ja, nächste Folge hoffe ich, dass es klappen wird. Die nördlichen Medienzentrum, da wollen wir nächste Woche, übernächste Woche vielleicht mal gucken. Den habe ich da schon mal angedroht. Dass wir uns mal vorstellen und ja, wir können ja auch mal so die Medienzentren in der Mitte nehmen, ne? Einfach mal vorstellen.
Jo, ich war ja schon
Ja.
dabei jetzt zweimal.
Genau, du weißt ja schon.
Ja.
Ne? Aber da sind ja noch mehr. Du hast ja noch Mainz-Bingen neben dir und
Alzey Worms, Bad Kreuz, genau.
Alzey-Worms. Ja, ne? Da könnt ihr euch auch mal vielleicht, wer ihr seid, was ihr macht, kannst ja mal gucken und mal vorführen und
Ich mache jetzt meinen eigenen Podcast auf, Konkurrenz zu euch.
Konkurrenz. Oh,
Sehr gerne.
je mehr, je besser. Ja, dann würde ich sagen, ich danke dir, Andreas. Ich
Ja,
danke
sehr
dir,
gerne.
Pascal. Und wir hören uns zum nächsten Podcast auf jeden Fall wieder.
Macht's gut, bleibt gesund.
Auch
Ciao.
nochmal ein Tschüss an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
EduTalk Neuwied, der Podcast rund um digitale Medien in der Schule.